ekelhaften Boomer Boys.
Kalk und Welk, die Boomer Boys sind zurück mit dem einzigen Podcast mit Richtlinienkompetenz. Und Olli, wie geht's dir? Bist du da?
Ja, ich bin da, ich höre zu und versuche meinen Hustenreiz zu unterdrücken. Das ist das Einzige, was mir von Corona noch geblieben ist. Ich bin ja durch und durch negativ, aber ich habe immer noch diesen albernen Reizhusten. Also muss ich gucken, dass ich heute mal die Räusper-Taste finde, weil das sonst zu einer Belästigung für unsere lieben Hörer und Hörerinnen ausartet.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber wir haben gar keine Räuspertaste. Ja. Um jetzt mal zu spoilern.
Dann versuche ich in eine entlegene Ecke meines Büros, in dem ich das hier aufnehme, zu fliehen, wenn es soweit ist.
Ich erinnere mich übrigens an meine Kindheit und unsere Nachbarn im Reihenhaus. Die Nachbarstochter, die wurde so gut bzw. übergut erzogen. Und wenn wir da mal waren, einfach nur damals ja nicht irgendwie groß zum Essen oder Dinner oder so, sondern hast du da irgendwie zum Abendbrot oder zum Kaffee mal irgendwie gesessen. Und wenn die am Tisch räuspern musste oder husten oder niesen oder irgendetwas, was also jetzt nicht der menschlichen Konversation entsprach, dann musste sie immer Entschuldigung und aufspringen, rausrennen, die Tür zuschließen und dann hörtest du
dann kam aber sie wieder raus. Wie schade, dass sich davon so gar nichts auf dich übertragen hat, weil meiner Erinnerung nach hast du ja alle Körpergeräusche immer gern mit deinen Mitmenschen geteilt.
Immer. Ja. Ich finde, das gehört auch dazu. Das gehört auch zum menschlichen Miteinander. Und ich habe aber auch wie störend das war. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Wenn die einen Hustenreiz hätte, die war quasi die ganze Zeit springt einer immer wie angestochen vom Tisch auf und rennt weg. Also lass das. Mach das bitte nicht. Renn nicht weg.
Ich huste bleib mitten einfach ins Mikro, weil du dir das gewünscht hast.
Mach einfach. Problem.
Na, ich hole jederzeit unangekündigt mein Gewölle hoch, wenn es tatsächlich das ist, was du haben möchtest.
Den Anfang meiner Radio- und Comedy-Karriere habe ich damit ja schließlich begonnen. Ja, also ich meine, mit dem Hochziehen des Rotzes und diesem Sound, der wird auch
zu Weltruhm mit mir gekommen.
Ja, wer sonst kann das von sich behaupten? So, bevor wir aber richtig anfangen, habe ich hier was mitgebracht, nämlich ich bin super happy, wie toll die Resonanzen sind, die uns die Hörer schicken und Fragen und Anregungen und so weiter. Also wir haben ja die Mailadresse kalkundwelk@radio1.de und da kann man uns ja schreiben und uns Tipps geben oder sagen, worüber wir reden sollen und so weiter. Aber es sind zwei sehr, sehr rührende Meldungen letzte Mal gekommen zu unserer letzten Sendung und die wollte ich dir ganz kurz vorlesen. Einmal hat uns Christian Neumann zu unserer letzten Woche zu der Bonanza-Folge geschrieben, dass er das gehört hat beim Autofahren und dass sie und nur sie dafür verantwortlich sind, damit meint er uns, dass mein Kopf beim Autofahren aussah wie ein zerschossener Wassertank nach einer Western-Schießerei. So sehr sprudelten mir die Tränen der Freude aus dem Kopf und mein lange antrainiertes bäuchliches One-Pack konnte sich nicht einmal entspannen. Es fühlt sich derzeit an wie ein Muskel-Sixpack von Conan der Barbar. Danke dafür. Ist das nicht schön, dass wir Menschen zum Weinen bringen können noch?
Dass wir kurz davor sind, Verkehrsunfälle zu verursachen.
Zum Glück ist alles gut gegangen.
Köpfe zu zerschossenen Wassertanks, oder was war das?
Ja, ein Kopf, der sich anfühlte wie ein zerschossener Wassertank in einer Western-Schießerei. Das fand ich einfach nur sehr, sehr wunderschön ausgedrückt, muss ich sagen. Das habe ich selten so gehört.
Ne? Tolle Metapher, in jedem Fall.
Eine wunderschöne Metapher. Und dann haben wir noch von einer anderen Hörerin einen wunderschönen eine wunderschöne Meldung über Facebook bekommen von Maike Kartes und die hat gerade gestern geschrieben, sie hätte uns zufälligerweise gehört in der ARD-Audiothek exklusiv, ja.
Da kann man ja auch nur Sachen per Zufall hören.
Ja, ne? Und allerdings war es so, dass ich heute auf meiner Fahrt mit der Deutschen Bahn von Dortmund eurem Podcast lauschend glatt meinen Umstieg verpasst habe und die möglichen Spätzüge ausgefallen sind. So nächtige ich quasi wegen des Chaos bei der Deutschen Bahn und der Faszination für euer Œuvre im IC-Hotel. Kein Scherz.
So. Ey, das ist aber jetzt echt cool, weil jetzt sind wir auf einmal Augenhöhe mit den Leuten, die neulich die Kabel der Deutschen Bahn in Herne und Berlin durchgeknipst haben.
Ja, wir sind quasi, wir gehören jetzt mit zu den Bahnsaboteuren und wir bringen nicht nur Menschen beim Autofahren zum Weinen, sondern auch dazu, ihren Umstiegszug zu verpassen und deswegen im Intercity Hotel übernachten zu müssen. Das tut uns leid, aber viele liebe Grüße an Maike Kertész und ich hoffe, wir machen es ein bisschen gut, also mit dem heutigen Podcast zum Beispiel, aber stell dir doch irgendwo einen Wecker oder sowas, damit du nicht wieder, wer weiß, was noch als nächstes passiert und wo du dann landest.
Dafür möchte man nicht verantwortlich sein, das ist richtig.
Das möchten wir nicht. Und du hast auch Post bekommen, oder?
Ja, ich habe eine über Amazon versandt eine Playmobil-Figur bekommen und war total irritiert, weil bin eigentlich nicht mehr in dem Alter, wo mir Leute Playmobil schenken. Das war ein Playmobil-Indianer und ich habe es erst überhaupt nicht gerafft und dann war da so ein ganz kleines Anschreiben von einer, ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, aus Datenschutzgründen, Anita heißt die Dame. Und die hat mir einen Indianer mit Lanze geschickt und dann habe ich erst eine Weile gebraucht, bis ich es kapiert habe, weil ich ja vor 2 oder 3 Wochen mal erzählt habe, dass, als wir über Hunde geredet haben, dass unser erster Familienhund, damals noch, als ich bei meinen Eltern lebte, mit 5 oder 6, wie die meisten 5- oder 6-Jährigen, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Da ist doch der Max, du erinnerst dich, ja, während des Abendbrots in mein Kinderzimmer gegangen und hat einen Indianer mit Lanze verspeist und ist an diesem Indianer verstorben, beziehungsweise an seiner Lanze.
Ja.
Und ich habe ja so ein bisschen despektierlich erzählt, was mich eigentlich geschockt hätte, wäre jetzt nicht so in erster Linie der Tod des Hundes, sondern der Verlust des Indianers. Und das hat sie offensichtlich inspiriert, mir einen Playmobil-Indianer mit Lanze zu schenken, den ich jetzt natürlich immer hier auf dem Flur stehen lasse, in der Hoffnung, dass unser jetziger Hund... Nein.
Natürlich nicht. Keine Leberwurst ranschmieren, bitte. Und auch niemand sonst zu essen geben. Wenn ich irgendwie, wenn wir uns sehen und auf dem Frühstückstisch oder irgendwo mal irgendwann beim Essen oder beim Abendessen steht, schwimmt plötzlich ein Indianer mit Lanze in meiner Suppe oder auf dem Gyros-Teller oder sonst was, dann weiß ich Bescheid. Aber gut, dass man über Amazon keine Hunde verschicken kann, oder?
Oh, ja.
Hätte sie vielleicht jetzt auch irgendwie 3 neue Hunde bekommen.
3 Dackel als Ersatz für Max, genau.
Prime, ne? Nee, das wollen wir ja nicht. Übrigens auch noch eine Nachricht, die kam und da muss ich mal kritisch dich jetzt hier noch ansprechen. Du hast nämlich in der letzten Bonanza-Folge, ja, hast du gesagt, dass Hopsing, ne, der Schauspieler,
ja,
Victor Sengjung,
ich weiß, was jetzt
Sohn
kommt.
Ja. Nummer 1.
Er war Sohn Nummer 2, ich hab's
so
verbockt.
So. Das hat uns nämlich auch Amir Marali geschrieben, das ist Sohn Nummer 2. Ja. Mein Gott, da bringst du echt, das sind Fake News. Aber
Lügenpresse. Lügenpresse.
Sohn Nummer 2. Du hast die ganze Familienchronik der Chans hast du durcheinander geschmissen.
Ja, Entschuldigung, wir haben hier jetzt auch nur eine winzige Rechercheabteilung, das hatte ich halt selber recherchiert und wenn ich selber recherchiere, wird's halt scheiße. So ist das nun mal.
Das ist echt doch so. Asche und Reis auf dein Haupt, wirklich.
Ja.
Bin sehr enttäuscht.
Du, hoffentlich kommt Charlie Chan nicht dran, wenn wir dann morgen zusammen bei welchem Quiz nochmal eingeladen sind?
Beim Quiz Olymp irgendwie, Quiz-Duell Olymp.
Finde ich aber lustig, dass du auch zugesagt hast bei diesem Quiz, genau wie ich, ohne genau zu wissen, welches von den 5000 Quizzen das ist, wo wir damit.
Ich habe es jetzt erstmal geguckt in der ARD Mediathek. Ja. Da gibt's immer nur so die letzten 4 Folgen oder sowas.
Und wir sind solche TV-Nutten, es ist unglaublich.
Ja, ich habe sie geguckt mit Mike Krüger und Atze Schröder. Also, die haben jetzt erstmal vorgelegt. Und aber es ist so, ich hab nur geschaut, ist irgendwas, was wir, also musst du irgendwelche vielleicht sportlichen Dinge noch aufführen, müssen wir irgendetwas ganz speziell. Also hauptsächlich ist es, wir kriegen Fragen, die müssen wir beantworten. Soweit habe ich es verstanden. Und nach welchem System du dann gegen den Olymp, also die Mega-Quiz-Nerds sozusagen, die da sitzen, angehst und wie, da werden wir, glaube ich, durchgeleitet, hoffe ich. Also
da werden wir vor allem durchfallen, denke ich.
Ja, denke ich auch. Hast du auch diesen Fragebogen bekommen, den langen?
Ja, also das muss man den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal sagen. Es gibt so eine Unsitte bei solchen Quiz-Sendungen. Ich mache ja auch nicht oft mit, aber wir gehen ja diesmal hin, um unseren wunderbaren Podcast hier zu bewerben.
Ja, damit die Menschen das mitbekommen, dass der auch vor allem, also deswegen gehen wir auch extra in die ARD, damit die mitbekommen, dass der eben exklusiv in der ARD Hot Shit Audiothek ist gerade und da müssen wir natürlich ein bisschen
mal ganz genau
zeigen, auch wie wir aussehen, damit die Leute wissen,
wen bei diesen Redaktionen ist es jetzt so, dass sie im Gegensatz zu Talkshows selten sich die Mühe machen, Redakteure ans Telefon zu setzen und, sagen wir mal, kurz zu fragen, was muss ich wissen über Künstler X oder Y, sondern die faulen Säcke schicken einem einfach so einen blöden Fragebogen, wo man dann wirklich Fragen beantworten muss, wir sind unschlagbar, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe nur
richtig
ausgerichtet. Richtig. Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten, weil wir sind wirklich definitiv sehr schlagbar. Das muss man mal sagen.
Absolut. Ne? Ja. Ich habe geschrieben, weil zweimal Minus auch Plus ergibt und zweimal doof vielleicht klug.
Doof mal doof gleich hyperintelligent.
Ja, das ist meine einzige Hoffnung, die ich da habe. Das Gemeine ist ja, die wollen ja dann immer auch wissen, worin du gut bist. Und aber auch, worin du schlecht bist. Und ich habe es jetzt ehrlich beantwortet und wir werden es sehen. Wenn sie dann diese Kategorien halt so da drin haben, dann weißt
du, was hast
du
denn angegeben für gut und schlecht
sind.
Was hast du angegeben?
Naja, also diesen ganzen Medienmumpels, ne, was wir so haben, so mit Fernsehen, Film, Comics und so weiter, bin ich gut. Und alles, was klassische Schulbildung angeht, da war ich ja nicht so oft. Also sowas jetzt, Physik, Chemie vor allem oder aber auch Sport bei mir natürlich, habe ich als sehr, sehr schlecht angegeben. Und ich schätze mal, wir werden mit Sicherheit auch daraus was kriegen, damit wir auch die Chance zum Scheitern dann immer mal wieder zwischendurch
haben. Das Problem beim Team Kalk und Welk könnte sein, dass unsere Stärken und Schwächen sich ziemlich genau entsprechen. Ja, wir haben halt beide dieses sinnlose Fernsehwissen. Ja. Wir haben beide ein bisschen was aus dem Bereich Zeitgeschehen, Politik, Geschichte und der Rest ist einfach blank. Das muss man ja mal so ehrlich sagen. Erdkunde, Naturwissenschaften, Physik. Botanik, Vollkatastrophe. Meine Mutter regt sich heute noch furchtbar auf, weil ich war mal in irgendeiner Ausgabe von, wer weiß denn sowas, diese XXL Samstagsausgabe, die ja gefühlt 5 Stunden dauert, also nicht nur gefühlt, sondern auch in Wirklichkeit. Und da habe ich am Ende durch eine Verkettung glücklicher Umstände zwar dann gewonnen, aber meine Mutter hat fast einen Schlaganfall gekriegt vom Fernseher, weil ich in irgendeiner der Finalfragen, da ging es darum, welchen Baum gibt es wirklich, habe ich gesagt, Essigbaum, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen Käsebaum. Und da ist meine Mutter fast ausgerastet. Was soll das denn sein? Ein Käsebaum, was soll da wachsen? Gouda? Ich habe dann noch gesagt, ja, aber ich fände es schön, wenn es einen Käsebaum gäbe, wo man mal hingeht und sich so eine Scheiblette einfach runterpflückt vom Ast, weißt du?
Ja, Scheiblettenbusch gibt's ja.
Und dann sagte sie doch,
aber das sind Büsche.
Olli, sie sagt dann, wir hatten, als du bei uns gewohnt hast, ich hab's ja schon gesagt, als Kind bei uns gewohnt, wir hatten einen Essigbaum im Garten, du Idiot. Also Botanik bin ich eine komplette Vollniete.
Ich auch und Erdkunde auch. Ich war bei der unfassbar schlauste Mensch der Welt und da gab es so eine Kategorie.
Warum haben die dich eingeladen?
Ich weiß, habe auch keine Ahnung. Ich glaube nur, um mich zu demütigen. Und dann gab es so eine Kategorie, wo du immer 10 Bilder bekommen hast und du musstest immer so das gemeinsam an den Bildern erkennen, worum es ging. Also zum Beispiel, es waren jetzt mal 10 kackende Hunde. Und es ging aber nicht um Körperaktivitäten, sondern es ging darum, die Hunderassen dabei zu erkennen oder so. Und dann kam ein Bild mit Julie Andrews von Sound of Music, wie sie vor den Alpen tanzt, ne, aus dem Film. Und ich sofort ganz stolz, Julie Andrews, Sound of Music. Christopher Plummer, Musical, Oscars und so und hab immer geredet und so und dann irgendwie Alpen und dann ging es weiter, weil sie hatten sich nur dieses Bild so aus Spaß gedacht und sie wechselten immer die Gebirge dahinter. Und ich saß da immer und sage, mach doch ein neues Bild, ich hab's doch alles gesagt, neues Bild. Und die immer, ist neues Bild. Und ich überhaupt nicht erkannt habe, dass da andere Berge dahinter waren. Und ja. ich dann nur weiter. Und ich hatte 1 von 10 Punkten und da bin ich so abgeschmiert, weil ich kann also Gebirge unterscheiden, finde ich. Kannst du Gebirge auf dem Bild voneinander?
Also ich erkenne einen Berg. Also das, ja, ich das würde auch. Dann rufen, Berg, ich sehe einen Berg. Aber dann ist auch vorbei, ehrlich gesagt. Dasselbe bei Flüssen.
Fluss, ja genau.
Erdkunde,
oder wo die durchfließen und durch welche und sowas.
Oder wenn wir irgendwas mit Zahlen haben, sind wir sowieso aufgeschmissen. Also wir haben wirklich nur aus Promotion-Gründen zugesagt bei einem Quiz, von dem wir nicht wussten, was es ist, nur dass es im ARD-Vorabend läuft, dass es jetzt nicht mehr von Pilawa moderiert wird. Ich wusste gar nicht, dass es erlaubt ist, dass im deutschen Fernsehen, Quiz-Sendungen laufen und dass Jörg Pilawa nicht moderiert. Wusstest du das?
Ich finde es eine Schande, ich finde das auch nicht in Ordnung.
Es ist Wer ist denn jetzt seine Nachfolgerin eigentlich? Kennst du die?
Ich habe sie gesehen, aber ich kenne sie nicht namentlich. Aber wir werden sie kennenlernen und dann auf ewig.
Aber wie gesagt, peinlich, dass wir da
schon die erste
zusagen,
Frage
ohne uns damit zu beschäftigen.
Wir werden schon mit der ersten Frage gescheitert.
Wer bin ich?
Wie heißt die Moderatorin? Wer sind Sie eigentlich?
Wenn sie uns fragt, wer bin ich?
Wer sind Sie da? Was wollen Sie von uns? Was fragen Sie die ganze Zeit? Das ist doch eine Frechheit. Bin ich ja bei der Polizei oder was?
Wir wollten jedenfalls Wir wollten jedenfalls dieses sich anbahnende Debakel, das dann irgendwann im ARD-Vorabend ausgestrahlt wird. Wir wissen nicht mal wann, auch sowas haben wir nicht gefragt.
Humorvolles Scheitern.
Wollten wir jetzt mal zum Anlass nehmen, um über unsere gemeinsame Quiz-Vergangenheit zu sprechen, weil die Leute das ja immer mögen, wenn man ein TV-Genre auch die Backstage-Geschichten dazu anliefert. Und dann fiel uns ein in der Vorbereitung auf heute, dass wir ja schon vor 15 Jahren zusammen ein zu Recht vergessenes Quiz bei Pro7 gemacht haben, zwei Staffeln lang. Ich als Moderator, du als fester Panelgast und die Show hieß Besserwisser, beziehungsweise dann die zweite Staffel Besser Wissen, weil in der Zwischenzeit sich jemand den Namen Besserwisser gesichert hatte und Pro7 das verpennt hat. Und das war eigentlich 1:1.
Ja. Bitte? Der Buchstabe N war noch frei, wollte ich gerade sagen. Ne? Also Besserwisser war, aber N war noch nicht geschützt. Und dann
die Rechte an N konnten wir dann zurückkaufen, genau. Und das war eigentlich 1:1 das, was heute, wer weiß denn sowas ist, nämlich unnützes Wissen, skurrile Wissensfragen, wo man sich eigentlich auch nicht blamieren kann, weil das Sachen sind, die man objektiv außer durch Zufall gar nicht drauf haben kann. Multiple-Choice-Antworten 4 und dann ein lustiger Auflösungsfilm. Also 1:1, wer weiß denn sowas, aber... Wer dann am Ende die meisten Punkte hatte, musste im Finale gegen einen Schimpansen spielen, der an einem Buzzer saß, rot für nein oder richtig, grün für die Geschichte stimmt so, wie sie da behauptet wird. Und dann musste halt der Mensch gegen den Schimpansen spielen. Das würde es heute aus verschiedenen Gründen so nicht mehr geben. Also erstmal würde man keinen mehr finden, der da mitmachen will, weil es allen peinlich wäre, eine Show mit einem Affen zu machen. Und zweitens ist es natürlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob Tierquälerei, die Firma, die den Affen zur Verfügung gestellt hat, war sehr liebevoll mit ihm, soweit wir das beurteilen könnten. Aber das wird ja heute sowas wie unser Charlie gäbe es ja auch nicht mehr. Das tut man Affen nicht mehr an.
Da haben wir ja auch Geschichten dann gehört von unser Charlie, die ja echt grausig waren. Also von Affen, dass es denen da eben auch wirklich gar nicht gut gegangen ist. Und das hat uns dann auch so ab und zu dann so ein bisschen, so dieses Gefühl gegeben, okay, wir gucken aber auch, dass es ihm gut geht. Aber wir haben wirklich immer nur miterlebt, dass der sehr, sehr gut und sehr, sehr liebevoll behandelt wurde. Aber da hört man, und man weiß ja so viele furchtbare Geschichten, die passiert sind. Und natürlich, das könntest du aus vielen Gründen nicht mehr machen. Es kam dann auch doch am Ende immer noch ein Promi-Gast manchmal, ne? Oder war es doch dann nochmal so? Menderes war zum Beispiel, da erinnere ich mich.
Statt und Schimpanse Sänger, jetzt?
Nee, gegen den Schimpansen. Oder wie war denn das am Ende?
Das war am Ende tatsächlich so, dass derjenige aus dem Menschenpanel, der die meisten Fragen richtig beantwortet hatte, war dann aber noch nicht der Sieger, sondern musste am Schluss gegen Professor Chimp, so war ja der Künstlername des Affen, spielen. Und dann waren das eben so Fragen, wo man raten musste, welche Aussage stimmt. Und dann waren die beiden Buzzer und natürlich hat der Affe tierisch oft gewonnen, einfach weil
er klüger war.
Der Affe hatte halt tierisch viel Glück.
Und der war sehr intelligent auch. Und der hatte einfach, ich weiß, dass es sehr, sehr lange oft gedauert hat, bis er dann auf die Dinger gehauen hat. Weil es ist gar nicht so, wie man sich dachte, du setzt einen Affe vor zwei Buzzern und sofort haut er drauf wie ein Irrer. Sondern, nö, der hatte gar keinen Bock. Der hat dann irgendwie, der wollte aufstehen, der wollte spielen, der wollte irgendwie vielleicht mit Kot werfen. Was wissen wir? Was so ein
Affe er hatte eine macht. Windel an, er konnte nicht mit Kot werfen.
Konnte nicht, ja. Das hat ihn vielleicht auch frustriert. Aber er hat
deswegen haben wir dem Affen und dir eine Windel angezogen vor der Aufzeichnung.
Da hätte ich mich eigentlich immer so drauf gefreut, dass wir einmal zu so einem Finalfight kommen, aber das war nicht. Ich weiß nur, dass das echt sehr lange gedauert hat manchmal, bis er sich dann bequemte, mal auf einen dieser Buzzer zu hauen. Und ich weiß nur, dass es auch irgendwie immer Promi-Gäste, weil ich erinnere mich sowohl
weil dein Gedächtnis ja wirklich ein Sieb zu sein scheint. Es waren 4 Promis, auch du galtest damals bizarrerweise als Prominenter.
Ach so.
Und warst einer von 4 Prominenten, die im Panel saßen. Und wer von euch am besten war, spielte gegen Professor Chimp. Und das Erniedrigende für uns Menschen war, dass wir natürlich bei Aufzeichnung 1 gelernt haben, du hast, das ist ähnlich wie mit kleinen Kindern, weiß jeder Schauspieler, dass sie dir die Show stehlen, du hast natürlich gegen den Charme so eines einjährigen Schimpansen nicht den Hauch einer Chance. Nee. Professor Chimp war noch sehr jung. Du drehst sowieso, wie ich dann auch gelernt habe, nur mit Affen, egal für was, bis zur Geschlechtsreife, weil ein erfahrener Tierpfleger kann dir schnell erzählen, drehe nie einem geschlechtsreifen männlichen Schimpansen den Rücken zu, weil das sehr aggressive Tiere sein können. Also die haben wirklich Respekt vor denen, aber bis ein Jahr oder so, anderthalb, keine Ahnung, kannst du halt mit denen arbeiten. Und Professor Chimp, ein Kind im Grunde, hatte dann zwischendurch Langeweile und ist dann aus seinem Stühlchen aufgestanden und auf dem langen Paneltisch, wo ihr saßt, ihr Menschen, hat er dann so eine Art Tanz aufgeführt und das Publikum ist natürlich ausgerastet. Du konntest noch so scharfsinnige Sachen sagen oder noch so fertig sein. Ein Affe, der sich die Hose auszieht und anfängt zu tanzen, ist nicht ja, zu toppen, entertainmentmäßig.
Ich weiß nicht, ich erinnere mich, du hast es später ja auch versucht. Du hast dich dann ja auch, du hast die Klamotten abgeworfen, bist aufs Panel gesprungen und hast getanzt, aber
entsetzte Gesichter im Publikum.
Es war Stille, es war Totenstille.
Es war peinlich. Ist auch nie passiert, muss man dazu sagen. Aber du kannst ja mal erzählen, wie du erst sehr reserviert warst gegenüber Professor Chimp, bis Professor Chimp dich zu seiner Bezugsperson ernannt hat und ihr quasi ein Team wart.
Es war wirklich so, das waren ja zwei Staffeln und die erste Staffel, also die wurde ja auch so mal am Stück aufgezeichnet und danach gab es ja so Diskussionen und da war dann auch schon so ein bisschen das Problem, dass du, genau wie du sagst, es ist auch ein bisschen peinlich und es war auch so, es war einerseits sehr lustig bescheuert, aber andererseits auch so, dass man so dachte, also willst du dann am Ende wirklich immer damit in Verbindung gebracht worden, dass du jetzt in der Show mit dem Affen, weil viele haben den Gag oder den Witz oder den Humor dabei gar nicht verstanden, sondern ihr seid ja doof, der gegen den Affen spielen, der hat doch gar keine Chance, da ist doch nur Zufall, was soll denn das? Gut, und dann war so ein bisschen, dass ich dachte, okay, ich werde mich jetzt in dieser zweiten Staffel, habe ich vor, mich etwas zu distanzieren von Professor Chimp. Und ich werde jetzt ein wenig,
Er wurde aber auch arrogant, weißt du noch, er hatte ja eigene Autogrammkarten, dann auf einmal hat uns nicht mehr gegrüßt und alles.
Ja, ich wollte da einfach, ich hatte damals noch vor, in die etwas intellektuellere Richtung.
Ja. Das war der beste Gag dieses Podcasts.
Und dann habe ich versucht, mich eben vom Affen etwas zu distanzieren. Das kam aber folgendes, das Schicksal wollte es anders, weil in der Garderobe, also auch lustig, also auch da, wo wir unsere Sachen bekamen, wurde auch der Affe eingekleidet gerade. Und vor der Sendung war er gerade da und hatte Kostümprobe und da war der Affe. Und da ich halt nun mal doch auch sehr tierlieb bin, bin ich dann zu ihm und dann haben wir uns angefreundet. Und dann wir haben uns unterhalten und
habt haben geküsst?
Fotos ausgetauscht. Nein, so weit ging das nicht gleich. Aber wir haben so Fotos von der Familie gezeigt. Und also auf jeden Fall habe ich wirklich mit dem Affen da viel Zeit verbracht und hatte Spaß mit dem.
Ja.
Und wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren ja auch so ein Level, sag ich, auf Augenhöhe. Und dann
intellektuell, absolut.
Auch ja, natürlich. Und dann, als die Sendung war und ich eigentlich etwas entfernt von ihm war und eigentlich so zeigen wollte, dass ich mich davon distanzieren will, hat der Affe mich natürlich sofort wiedererkannt und gesagt, hey, alter Kumpel, und ist dann sofort aufgesprungen und ist immer zu mir und hat immer zu mir Zeichen gegeben. Und
er hat dich umarmt vor allen Leuten.
Hat mich umarmt und alles. Und wir waren dann, echt ein Herz und
ein Banane. Arsch und ein Kopf.
Ein Arsch und ein Kopf. Nein, wir waren wirklich, wir haben uns so gut verstanden und waren ganz dicke miteinander. Und damit war das mit dem Distanzieren, das hat nicht funktioniert.
Also das war wirklich sehr amüsant zu sehen, dass der Affe auch so große Unterschiede macht, was überhaupt die anderen Mitwirkenden angeht. Zu mir war er nicht offen feindselig, aber ich war ihm irgendwie egal.
Du hast ihm ja auch immer irgendwelche alten Indianerfiguren zum Fressen angeboten und da ist ein Affe klug genug zu sagen,
dass er ist ab und zu rübergekommen und hat tatsächlich meine Notizen mir aus der Hand genommen und da mal reingeguckt und hat mich dann wirklich so gemustert einfach. Aber es gab natürlich einen Highlight-Moment, wo er irgendwann auch wieder aus seinem Stühlchen aufstand und von einem zum anderen gegangen ist in dem Panel. Ich erinnere mich, dass Max Giermann dabei war. Den hat er tatsächlich auch umarmt. Bei manchen war er neutral, aber die Krönung war, als er dann beim Kollegen Hennes Bender, den kennt man ja als Stand-Upper vor allem, bei Hennes Bender ankam, den hat er kurz gemustert und hat ihm dann eine Backpfeife gegeben. Also nicht Hennes dem Affen, sondern der Affe hat Hennes richtig eine gepfeffert, sodass ihm die Brille vom Kopf geflogen ist und die Leute haben sich totgelacht, weil er einfach beschlossen hat, so den Typ mag ich nicht.
Ja. Yeah.
Die Frau von Hennes Bender hatte hinter die Theorie, dass Hennes selber ein bisschen schimpansig aussieht und Professor Chimp vielleicht dachte, ist ein Konkurrent, ein Fressfeind, weißt du?
Genau, und der vielleicht war Professor Chimp ja auch, wie du sagst, schon kurz vor der Geschlechtsreife und dachte auch, vielleicht der ist wirklich ein Konkurrent und will sich irgendwie an seine Frau ranmachen. Das wissen wir alles nicht. Da werden wir jetzt mal, ich werde nachfragen, weil Hennes sehe ich bald, weil ich habe mit Peter Rütten eine super Geschichte gemacht. Wir haben ein Crossover von Schläferz und John Sinclair. Ein John Sinclair Hörspiel, eine Doppel-CD gemacht, wo wir als wir selber auftreten und eine Schläferz Live-Präsentation haben und da wird versehentlich von mir ein Tor zur Hölle geöffnet und John Sinclair alias Dietmar Wunder, ja auch die deutsche James-Bond-Stimme, kommt und muss uns helfen und das ist sehr lustig und Hennes spielt Professor Chimp. Spielt Professor Chimp, ne, den diabolischen Regisseur und Produzenten der ganzen Show. Also der ist auch als er selber dabei. Und
frag ihn mal, ob ihn das traumatisiert Podcast. Hat damals.
Das werde ich tun. Und da gibt es auch Podcasts und so weiter. Und da werde ich demnächst sein. Und da werde ich ausführlich auf diese Affengeschichte eingehen und auch fragen, was er sonst noch. Also das ist ja schon viele Jahre her. Vielleicht hat er da noch, kann er da noch ein bisschen was nachlegen. Vielleicht ist er im Zoo auch schon mal von einem
Gibbon verprügelt
worden.
Ich kann mich nur erinnern, dass er damals wirklich ein bisschen beleidigt war, weil er wirklich der Einzige war, der beim Affen so durchgefallen ist. Aber Professor Chimp war halt auch noch jung. Du erinnerst dich vielleicht auch, in den Drehpausen musste der dann immer toben, weil er halt auch noch ein Kind war. Dann hatten die extra ein Geschwisterchen von ihm mitgebracht und dann haben die beiden eine eigene Garderobe bekommen, aus der alle Möbel sicherheitshalber entfernt wurden. Und da haben Chimp und sein Bruder haben dann da einen riesen Rabatz gemacht, sind da irgendwie rumgesprungen und das war ein Lärm, dass man dachte, die bringen sich um, aber das war ganz normales Schimpansenspiel. Und einer von beiden war halt ein Star und der andere war nur sein Bruder. So ist das halt auch unter Affen. Es ist nicht immer gerecht.
Das kannte man sonst nur von Viva und MTV, wenn da irgendwie junge deutsche Musiker irgendwie angekommen sind.
Die Garderobe so verwüstet haben.
Zum Verwüsten, das war immer so ein Raum zum Verwüsten. Bitteschön, gehen Sie hier rein, verwüsten Sie den und dann danach machen wir das Interview.
Aber es wäre ja mal interessant, was zu erfahren, was aus Professor Chimp geworden ist. Ich weiß gar nicht, Schimpansen werden ja auch was älter, 15 oder so, kann er ja locker schaffen. Wenn uns Professor Chimp zuhört. Ich weiß nicht mal, was er heute beruflich macht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung.
Er hat einen Lehrstuhl irgendwo. Der wird einen Lehrstuhl haben an irgendeiner Universität. Ne? Ja. Als Professor.
So, also wird anderen Affen was über deutsches Fernsehen beibringen, schätze ich mal.
Zum Beispiel. Du, vielleicht ist er auch jetzt bei RTL oder so. Wir wissen das ja nicht. Da ist ja so schneller Wechsel oder RBB. Wir werden das mal checken, wo der jetzt untergekommen ist.
Ja? Ich wette, aber Professor Chimp ist das Format im Nachhinein genauso peinlich wie uns, denke ich mal.
Ich glaube auch. Aber wir haben ja davor übrigens eine fast noch peinlichere Erfahrung schon gemeinsam auch beim Quiz gemacht, die allerdings niemals on air gegangen ist.
Stimmt.
Du erinnerst dich nämlich
Bayerischer Rundfunk
an das, ich weiß nicht mehr, wie das Quiz direkt hieß. Auf jeden Fall war es so, das war noch in der Zeit, bevor Pilawa die ARD übernommen hat damals, ne, für mehrere Jahre, also quiztechnisch. Und es war so, es war also irgendwie Ende der 90er. Oder zwischen Mitte und Ende der 90er. Und ich habe eine Sendung für die ARD, für den Bayerischen Rundfunk gemacht damals. Einen kurzen Mattscheibe-Abstecher über Sport, mein Thema. Und jedenfalls haben wir mit denen produziert und die waren total fuchsig, dass gerade Wer wird Millionär so erfolgreich geworden war. Und man irgendwie diese Quizkompetenz, die ja eigentlich bei der ARD lag, verschenkt hatte. Und deswegen wollten alle ARD-Stationen zu der Zeit ganz schnell irgendwie ein Quiz machen und alle schlugen Quizformate vor. Und der BR hatte sich auch was ausgedacht und hat dann uns beide angefragt. Also du warst damals, hast ja noch nicht heute Show gemacht, sondern
Sportmoderator
hauptsächlich und man wusste, dass wir vom Frühstücksradio und so zusammen waren. Und auch da hatte man uns reingelegt, ne, wie wir dann später erfahren haben, weil man mir gesagt hat, unbedingt, wir müssen das zusammen machen, weil ich hatte gar keine Zeit und auch gar nicht so große Lust, um ehrlich zu sein. Und dann sagten sie, aber Olli Welke hat schon zugesagt.
Ah, und der alte Trick.
Dann gesagt, ja, dich hat man gekriegt, weil sie sagten, ja, ich habe schon zugesagt und sie haben uns also
gegeneinander mich hatten sie gekriegt, weil sie gesagt hatten, du hättest abgesagt.
Ach so. Sie haben sie so gelogen, also nur doppelt fies, böse.
Ja, das war jedenfalls einer der vielen Piloten, an denen wir teilgenommen haben, die zum Glück nie das Licht des Fernsehens erblickt haben letztlich.
Ja, aber das Schönste daran war, dass sie sich eine Sache überlegt hatten. Wir saßen beide jeweils auf einem Podest mit einem, in so einem aufgeblasenen Sessel, das weiß ich noch, so ein Blasesessel. Und da saßen wir jetzt drauf und dann gab es dazwischen, das hatten sie sich ausgedacht, weil das dieses Quiz war, gab es den Quizli-Bären. Der Quizli-Bär,
natürlich.
Der Quizli-Bär war einfach ein Mensch in einem abgeranzten, wirklich so ziemlich kaputt aussehenden Bärenkostüm.
Ja, der sah im Grunde aus wie eine schäbige Version von dem Bärenmarke Bären, muss man sagen.
Richtig, aber so ein ganz, also wie wirklich so, also der Bruder, der heruntergekommene Bruder. Der
heroinsüchtige Bruder vom Bärenmarke.
Drogensüchtige, Bären. Den keiner, also wo alle sagen, nein, wir kennen ihn nicht. Ne? Also, ja. Und der musste da zwischen uns stehen und der Gag war immer der eine Frage falsch beantwortet, so hieß es, geht zu dem geht der Quizli-Bär. oder der, der zurückliegt. So. Und dann war der Bär immer neben einem und hat sich so aufgelehnt mit auf diesen aufgeblasenen Sessel. Das war total scheiße und es hat uns echt genervt. Die Sendung
vor allem wurde uns doch am Anfang schon erklärt, dass man am Ende im großen Finale auflöst, welcher super
richtig
prominente in
genau
dem
und da aber halt aber pass auf steckt. da komme ich ja erst hin, weil das war ja die Finalfrage, aber auf jeden Fall da schon die ganze Sendung über ging uns der tierisch auf die Eier, dieser scheiß Quizlibär, weil er wirklich kacke war und einfach auch nicht lustig, sondern einfach nur nervte. Und ich erinnere mich auch noch, dass du einmal eine Frage falsch beantwortet hast. Die hatten es aber so aufgeteilt, dass es immer so für jeden einen Punkt gibt, damit wir quasi am Ende Gleichstand haben. Und dann hast du einmal eine Frage falsch gemacht und der Kackbär kam zu mir rüber. Und dann habe ich immer gesagt, bleib bei Welke. Der hat die Frage falsch, das ist doch das Spiel. Und der Bär immer, hat so immer nur so mit den Schultern gezuckt und blieb da bei mir stehen. Und ich dachte, jetzt haben sie schon diese verfickte Regel und dann hält sich der Mistbär da noch nicht mal dran. Also wir haben den Bären ziemlich gehasst. Und dann gab es noch, das muss man auch noch sagen, ja, sie wollten das so ganz modern und so ganz cool machen. Die Sendung dauerte ewig. Die haben die in zwei verschiedenen Versionen gedreht. Die erste ging statt einer halben Stunde schon fast 3 Stunden. Wir haben doch da nur gewartet, bis wir endlich dran waren, stundenlang. Und dann gab es einen DJ, der an der Seite stand. Das war DJ Morlock. Weißt du noch, DJ Morlock war so
ein... Das ist zum Beispiel eine von diesen überflüssigen Informationen, die mein Gehirn gelöscht hat, damit ich es nicht irgendwann in einem Podcast erzähle und die Leute zu Tode langweile.
Die Morlocks wissen vielleicht noch Menschen, die die Zeitmaschine gesehen haben. Das waren diese Affenmenschen da auch.
Blauen mit weißen Haaren, ja.
Genau, und die waren jedenfalls... Ja, also DJ Morlock spielte und der Bär nervte uns. Und dann war es eben am Ende, dass wir gleiche Punkte hatten. Und dann sollte die entscheidende Frage kommen, nämlich welcher Prominente steckt in diesem Kostüm. Und dann gab es 4 Vorschläge und das war Jörg Pilawa, Harpe Kerkeling, Norbert Blüm und Matthias Reim. Ich erinnere mich noch ganz genau daran.
Das ist erschreckend, dass du das wirklich noch weißt.
Ja, und ich weiß und du hast die erste Antwort geben können und sagtest Pilawa. Und zwar, weil eben ja Pilawa, wir wussten gerade in dem zu der Zeit in den Gesprächen mit der ARD war. Wäre logisch gewesen. Aber ich hatte ihn gerade irgendwie im Fernsehen gesehen und dachte, nee, der ist gerade nicht da, weil ich eben durch Zufall noch das mitbekommen hatte, dachte, der kann es nicht sein. Er war es auch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, Norbert Blüm kann es nicht sein, der Bär ist groß und Norbert Blüm ist eben viel zu klein, das kann nicht sein. Kerkeling hat zu der Zeit gerade nichts gemacht. Dann ist Matthias Reim. Habe ich Matthias Reim gesagt? Ja, auch nein. Nein, auch nicht. Und wir so, ja wer, Kerkeling? Nein. Und dann, es ist Norbert Blüm. Und das ganze Publikum und so, ja. Und dann stand der Bär da, aber nahm nicht den Kopf ab.
Doch, und pass auf, es ist ja noch schlimmer. Sie haben den Kopf abgenommen und man sah
nur den
Anfang von einer Glatze.
Nee, pass auf, der Witz war, das haben sie nicht gemacht, das war der Gedanke. Aber weil das ja nicht geht, war das Problem war ja viel peinlicher. Dieser Kackbär hat sich eben nicht den Kopf abgenommen. Und das Publikum sagte, ja, was soll denn das? Und es gab richtig Aufruhr. Und der Bär tanzte doch zwischen uns und hat sich dann so rückwärts weggetanzt zu DJ Morlock hin und stand bei DJ Morlock und es war da aber keine Tür und die Leute wurden wütend und wir haben immer gesagt, ja was soll das, was ist da? Und die, nein, müsst ihr uns glauben.
Vertraut danach, uns, da ist Norbert Blüm drin.
Da ist Norbert Blüm drin. Es war ein totaler Rohrkrepierer, aber danach sagten sie genau das, was du sagtest, hatten sie vor, der Gag sollte sein, dass der Kopf abgenommen wird und man sieht nur so eine kleine Glatze rausgucken. Das hatten sie aber nicht bedacht, dass das ja gar nicht geht. Dass ja egal, wie du einen Bären spielst, dass dein Kopf ist halt größer als
es ragt mehr
Kinn
raus, als sie wollten.
Ja, genau.
So. Und deswegen, ja, also man könnte es auch kurz so zusammenfassen, diese Sendung war so erbärmlich schlecht vom Etat und von allem, dass sie überhaupt keinen Promi, nicht mal ein B-Promi ist Blüm jetzt nicht gewesen, aber die anderen waren mehr oder weniger
B-Promi.
Sie haben aber gar keinen gekriegt.
Nein.
Sie haben niemanden bekommen und dachten dann, sie kommen damit durch, dass sie am Ende sagen, vertraut uns doch, dass der da drin ist.
Das ist doch
und
auch
seltsamerweise
so
ist das nie ausgestrahlt worden. Ich verstehe es auch nicht. Bis heute
und das
nicht.
War aber so, dass ich auch damals dachte, wie bescheuert, da merktest du so, da sitzen dann Leute gemeinsam am Tisch und sagen, haha, das ist doch lustig. Und keiner denkt einmal nach, dass das nicht geht. Also, dass das einfach nicht funktioniert. Und dass du dann eben das nicht machen kannst. Und dann haben sie aber dann sagte der Redakteur, weiß ich noch danach, ja, haben wir dann gemerkt, das geht nicht, aber haben wir gedacht, geht auch so, aber war doch lustig, hat auch funktioniert. Nein, hat ja nicht funktioniert, es war mega peinlich, es war totale Scheiße.
Aber und gut,
diese Sendung ist immer noch im Giftschrank beim BR.
Aber gut, da wir waren bei so vielen Piloten dabei, wo man vor Fremdscham gar nicht mehr das Studio verlassen wollte und auf dem Flur Redakteure traf, die sagt, oh, das war das Beste, das war doch fantastisch. Habt ihr auch so gelacht? Nee, wir haben uns geschämt die ganze Zeit.
Ja, ja, das ist immer.
Was bei mir sozusagen noch als einziges hängen bleibt, weil das das einzige Quiz war, wo ich mich nicht blamieren konnte, das war die zwei Staffeln, wo ich damals beim NDR Wer hat's gesehen moderiert hat. Da warst du auch mehrfach Gast.
Yeah.
Die Sendung hat vorher, wenn mich nicht alles täuscht, mal Eva Herrmann moderiert, sodass ich auch politisch da in große Fußstapfen getreten bin. Und ich war, glaube ich, der dritte Moderator oder so, der es beim NDR mal für zwei Staffeln gemacht hat. Aber das war für uns, also auch für dich als Gast, ideal, weil da ging es wirklich ausschließlich um Fernsehwissen. Ich glaube, die Sendung gibt es heute auch noch. Ne? Elton macht das jetzt, glaube ich, in der
Tausendsten. Ich glaube, sie haben es wieder aufgelegt irgendwie mit ihm, ne? Soweit ich weiß. Irgendwie war Pause mal, ne? Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die hat auch echt Spaß gemacht. Also das war auch die einzige, wo man so ein bisschen eine Chance hatte zu punkten. Das war auch gut. Ich habe jetzt wiederum auch bei Quiz, wir waren beim Filmtalker auf Tele5 mit Lutz van der Horst, deinem Kollegen auch.
Habe ich gesehen,
hat das gemacht und da haben wir zwei Sendungen gemacht, Peter Rütten und ich. Und die eine war so über Schläferz und Trash-Filme und eine ging, das war aber auch sehr lustig, zu Star Trek. Also eine Star Trek Folge. Der Witz war aber nur, ich habe das schon angemerkt gehabt, aber es hatte keiner mit Peter Rütten gesprochen. Und Peter hatte auch das Briefing nicht gelesen. Und das Ding ist, er hat überhaupt keine Ahnung von Star Trek. Er war gar nicht erkennt. Er sagte dann auch nur, als er kam und fragte so, und was machen wir jetzt? Sag ich, ja, wir haben jetzt hier zwei Sendungen. Die erste geht zu Trash und die zweite geht dann doch zu Star Trek. Und er so, Star Wars. Und ich, nein, Star Trek. Ah, da käme ich jetzt gar nicht mit aus. Also ich habe so die erste Serie damals gesehen, aber sonst weiß ich da gar nichts von. Und das war eine Nerd-Sendung zu dem Thema. Und das endet dann zum Beispiel mit Fragen wie, welches Getränk ist das klassische Getränk, das sich Captain Picard immer
zubereitet? Earl Grey.
Ja, natürlich. Und er sollte antworten und ich saß neben ihm und er so, Batida de Coco. Und kam dann und hat dann alle Getränke der Welt, glaube ich, aufgezählt, bis auf Tee, bis ich irgendwann entnervt nur noch reinschrie, Earl Grey, fick in der Hölle nochmal, ich kann es nicht mehr aushalten. Aber das ist auch sehr lustig, wenn du dann in so einem Nerd-Quiz bist und davon gar keine Ahnung hast. Dann total.
Also wenn es nur ein Fachgebiet gibt und man kennt sich da nicht aus, ist das merkwürdig. In jedem Fall ist ein Genre, das nicht tot zu kriegen ist, wo wir beide gar nicht mal so oft zu Gast waren, aus Gründen, die wir heute dargelegt haben. Und es ist auch das Genre, das schuld ist, dass wenn man meinen Namen googelt und auf die Bilder geht, dass dann immer Fotos von mir mit Professor Chimp auftauchen. Alleine das hat mich vom Quiz an sich entfremdet über die Jahre.
Und da fragen immer, warum ist der junge, attraktive Bruder von Welke nicht im Fernsehen weitergekommen und warum bist du immer noch da? Fragen sich die Leute.
Survival of the fittest. Du weißt ja, wie es läuft.
Genau. Ne? Naja, also das ist übrigens, aber wenn wir jetzt gerade, wo wir jetzt so in so wieder alten Erinnerungen der Boomer geredet haben, wir haben ein Thema, auf das wir heute auch noch kommen müssen.
Die Redaktion wollte, dass wir darüber reden.
Die Redaktion hat uns gebeten, Folgendes zu machen, denn es wird diese Woche das Jugendwort des Jahres gekürt. Oh Gott. Also die Jugend der jetzigen Zeit. Und es gibt drei Worte, die es ins Finale geschafft haben. Und wir sollen mal sagen, was wir denken, wer
gewinnt und
warum.
Können wir mal vorab eins klarstellen, dass das wirklich ein Bullshit ist, den sich nur irgendwelche gelangweilten Redaktionen ausgedacht haben. Ja. Also ich kenne keinen lebenden jungen Menschen, und zwei, drei begegne ich ja auch gelegentlich, keinen lebenden jungen Menschen, der noch einen Rest Würde hat, der wirklich diese Worte benutzt, die jedes Jahr da ausgewählt werden als die angeblichen Jugendwörter.
Ja, und es ist auch, das wirst du auch gleich sehen, viele von den sogenannten Jugendwörtern sind uralte Wörter, die schon immer da waren. Und dann sind es so irgendwelche sehr exotischen, die man irgendwo vielleicht in einer Szene mal eine Zeit lang erwähnt, aber die wirklich nicht Jugendwörter sind. Aber dann manchmal eben nur dadurch, dass dann ewig darüber berichtet wird, dazu werden, wie Cringe zum Beispiel oder so. Das ist dann jetzt, das wurde so oft überall in allen Medien breit getreten, dass das dadurch jetzt auch dann wirklich jeder
kennt. Man macht diese Worte dann erst zu Jugendworten. Irgendwelche jungen Leute lesen dann die Berichterstattung über den Jugendwort-Bullshit und dann sagen die Sachen wie, das finde ich weird, oder dann sagen auf einmal alle, sie haben irgendwas Weirdes erlebt. Aber das kommt ja nicht wirklich aus einer authentischen Jugendkultur.
Nee, und es ist dann eben auch zum Teil, dass es wirklich Sachen sind, die, wie ich eben sagte, schon uralt sind. Und dann kommen, weil ich sage jetzt mal hier die drei, die jetzt in der finalen Liste für dieses Jahr sind. Letztes Jahr war es ja Cringe, wie wir eben gerade schon genannt haben. Das erste ist Bodenlos. Bodenlos, okay. Für schlecht, mies, unglaublich. Also das ist halt, also wenn es jetzt wesentlich, wenn es hodenlos wäre, aber bodenlos ist doch uralt. Das haben wir doch schon.
Natürlich. Bodenlose Frechheit ist ja aus den, weiß ich nicht, seit es die deutsche Sprache gibt, oder?
Das ist ein uraltes, also es ist älter als wir. Und dass man das auch gesagt, eine bodenlose Unverschämtheit und eine bodenlose Frechheit. Aber bodenlos, jetzt als Jugendwort, finde ich so ein bisschen cringe, oder?
Ja, finde ich auch. Muss
man doch mal sagen. Na? Oder auch, jetzt kommt auch, Macher.
Was?
Also, ja, jemand, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern und so. Also, ich erinnere, es gab 1975, erinnert sich, Volker Lechtenbrink mit Der Macher. Er ist ein Macher und würde was vormachen.
Das von Lechtenbrink kenne ich nur, ich mag.
Ich weiß. Aber das war sein zweiter großer, okay, Hit, ein Cover von Kris Kristofferson irgendwie, glaube ich, in den 70ern. Also daher kenne ich das schon. Und schon Der Macher ist also eben ebenso uralt. Wenn war das ein 70er, also in den 70ern war das mal so angesagt, dass es eben sogar zu einem Lied wurde. Aber das dann 2020 als den jungen Leuten irgendwie.
Habe ich noch nirgendwo gehört von einem Menschen unter 30, ehrlich gesagt.
Auch nicht, also wirklich nicht. Und das dritte ist Smash. Smash,
what? Kenn ich.
Ja, what? Genau, ich kenne Smash vor allem aus meiner Comic-Marvel-Vergangenheit, weil der Hulk das immer gesagt hat, Smash. Und das ist immer so. Also das kenne ich, aber gemeint ist, und das habe ich jetzt auch eben dann nur nachgelesen, dass es aus einem Spiel kommt, wo du irgendwie Pass oder Smash machst, und zwar um quasi ein mögliche Begattungsbeilagen zu entscheiden. Also Sex ja oder nein, Smash oder Pass. Also okay, entweder ja oder nein, so mehr oder wie links oder rechts wischen bei Tinder, ist das irgendwie Smash und Pass. Und dadurch ist das Smash gekommen. Und
Smash,
das
heißt also, es kommt zu einem Geschlechtsverkehr einfach.
Also jemand, den du geil findest, der kann Smash sein, und Smash kann aber auch einfach was Gutes sein und so, also das kann. Oder wie, ja, mache ich, oder, also das kann so, also ist sehr wirr für irgendwas Positives. Ja. So, aber ist schon eine seltsame Wahl. Was würdest du jetzt von den dreien sagen, macht das Rennen? Also, bodenlos, Macher oder Smash?
Also ich, dann würde ich jetzt mal auf Macher tippen, weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, weil Smash wäre dann schon wieder ein Anglizismus. Wenn letztes Jahr schon Cringe gewonnen hat, würde ich nicht auf Smash tippen. Bodenlos muss denen selber bodenlos peinlich sein. Dann bleibt wirklich, wenn man jetzt nur im Ausschluss fährt, würde ich auf Macher tippen, aber ich bin da sehr emotionslos. Ich fiebere mit keinem der Worte mit.
Ich jetzt auch nicht. Ich kann, also ich werde jetzt nicht irgendwie wütend den Tisch umreißen, wenn es ein anderes wird. Aber ich würde auf Smash setzen, weil ich die anderen einfach so altkacke finde. Also das fände ich eine Frechheit, wenn man mir bodenlos oder Macher als Jugendwort auftischt, wo also, das schon zu meiner Jugend ein altes Wort war.
Sind wir doch bitte mal ehrlich. Also die meisten echten Jugendworte, die zum Beispiel bei uns auf den Schulhöfen benutzt wurden, die konnte man überhaupt nicht in Zeitungen zitieren oder in irgendwelchen Berichten über die Jugendwortwahl, weil das meiste davon in einem Ausmaß politisch unkorrekt war, dass absolut man es nicht mal wiederholen möchte 30 Jahre später. Nein, ich kann mal eine zitierfähige Sache erzählen. Erinnerst du dich noch an die wirklich gut gemeinte Serie Unser Walter, die in den, glaube ich, 70ern
war? Ja, das weiß ich. Ja.
Da ging es halt um die Probleme einer Familie oder auch um das, was eine Familie erlebt mit einem Jungen mit Down-Syndrom, und der hieß halt Walter Zabel. Und das war wieder eine Sendung aus der Serie, absolut gut gemeint, aber in der Wirkung vielleicht nicht optimal. Weil das Einzige, was diese Serie auf unserem Schulhof ausgelöst hat, war das, und so sind nun mal vor allem dumme Jungs, dass Du Zabel ab sofort einfach ein sehr inflationär benutztes Schimpfwort war. Ey, du Zabel. Und natürlich, wie jeder, der dann irgendwann seine Gehirnfunktionen alle zur Verfügung hat, schämt man sich dafür. Aber genauso sind die meisten echten Jugendworte.
Ja, und die sind genauso entstanden. Und wenn wir mal überlegen, also was jetzt so in unserer Jugend, und da reden wir jetzt also 70er und 80er, ne, ist so mehr oder weniger die Zeit.
Du warst 20 Jahre jung? Hey, cool.
Ich war 20 Jahre lang, war ich sehr jung. Also und dann mit 30 kam ich langsam in die Pubertät und damit, also, aber das war die Zeit vorher. Aber das ist so die, wo ich glaube, wo man vielleicht jetzt irgendwie von einer Art Jugendsprache oder einer Sprache da sprechen kann. Und was waren die Worte, an die man sich erinnert? Eins, was eigentlich nirgends auftaucht, weil es heute ganz normal ist, aber ich mich noch erinnere, in den 80ern vor allem und auch in den späten 70ern, war geil. Also als geil aufkam, war das
sehr umstritten
das,
übrigens.
Absolut,
sehr
umstritten. Das durftest du nicht sagen, weil das war echt, wow. Und wenn du das sagtest, dann kriegst du von Eltern und so echt böse Blicke. Also das war so wie jetzt ja auch schon fucking cool oder ficken oder sowas. Ne? Das kannst du heute auch schon ganz anders benutzen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und bei geil war es eben auch so. Das war ein No-Go. Erinnerst du dich noch an Bruce und Bongo?
Ja, natürlich.
Mit geil, mit diesem furchtbaren Disco-Lied, was dann aber irgendwie hoch in die Charts ging und was immer nur so geil. Geil, weil das Wort so cool war zu der Zeit. Wenn schon, dann war es, fand ich aber auch dann sowas wie Oberaffentittengeil.
Ja, oder so. Das war ich erinnere mich gerne an, man findet etwas Assschocke. Weißt du das noch?
Assschocke, ja, oder das ist so 70er, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ja. Assschocke.
Die Leute, die Assschocke gesagt haben, waren später die dann bei ihrem ersten Bürojob auch Sachen gesagt haben wie, huch, mein Teflon klingelt oder zum Bleistift, das sind eigentlich exakt die Sorte Menschen, sind, die solche.
Genau. Und das waren aber, es gab, das, neben Assschocke, Assschocke war ganz schlimm, aber sowas wie Astrein und Dufte und Knorke und so fand, war auch schon eklig, ne?
Ja.
Also, oder?
Aber weißt du, was mein Eindruck ist? Ich glaube, da waren ganz viele eklige Sachen, aber es war nicht ganz so uniform wie heute. Also, eine Sache, die ich, wenn wir mal so ein bisschen großväterliche Sprachkritik üben wollen, was mich ein bisschen stört, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sogar Kollegen von, sagen wir mal so zwischen Anfang 20 und Ende 30 höre, wie oft und permanent und penetrant die Worte krass und mega immer noch benutzt werden. Ja, also auch in Sendungen von eigentlich erwachsenen Menschen. Das ist irgendwie schade, dass, also A, dass alle die gleichen Bananenausdrücke benutzen und zweitens, dass das dann auch sogar in der Hochsprache, und dafür sind ja Medien eigentlich gedacht, so benutzt wird. Und das Krasse ist dann irgendwie alles. Das ist dann, also das steht dann wirklich für alles, was irgendwie außergewöhnlich ist. Sehr schade, dass das dann.
Ja, krass ist so ein Beispiel. Und wirklich auch mega, mega vor allem, dass das auch, das habe ich auch gemerkt, dass das von, vor allem auch eben von älteren Menschen irgendwie so inflationär benutzt wurde. Und ich glaube, da hat Dieter, aber auch Dieter Bohlen ein bisschen mit Schuld, weil der war mega. Genau. Der hat das so oft benutzt und deswegen dachten irgendwie wohl auch die etwas Älteren, dass das ein mega cool wäre, wenn man dieses Wort immer sagt.
Ja, das ist so wie, weißt du, die Base Cap umdrehen, weil man ist automatisch 20 Jahre jünger.
Ja, fand die auch mega, mega scheiße. Also echt. Aber von damals noch, an was erinnern wir uns noch? Also wir sollen, unsere Aufgabe ist es, wir müssen drei Worte nennen, weil Radio 1 möchte eine Wahl zum Boomer-Wort des Jahres machen. Also eins von den allen. Und wir müssen drei zur Auswahl stellen. Und das ist echt schwierig. Also welche man irgendwie gut findet. Also,
aber dann lass uns doch Assschocke nehmen. Da haben wir doch schon eins.
Ja, Assschocke finde ich auch gut. Ich notiere das hier schon mal. Assschocke finde ich gut. Was ist mit, was haben wir? Wir haben jetzt ja die Astrein, also Oberaffentitten, geil, weiß ich nicht. Was ist mir, kein Bock war. Das ist ganz klar 70er Jahre, 80er Bock.
Hast du Bock?
Kein Bock.
Hast du Bock?
Hast du vielleicht Bock?
Du? Kein Bock, ne?
Ja. Und so Astrein. Oder eben auch, was ist mit so, welche Beschimpfung gab es eigentlich? Also ich weiß zum Beispiel eine
Du Zabel zum Beispiel.
Du Zabel. Aber ich weiß, Hirni. Du Hirni war zum Beispiel Hirni. Kennst du auch noch Captain Hirni?
Nein, ist das ein Superheld aus Peine oder sowas?
Ja, so ungefähr. Es gab das Mad-Heft, ja, und da war Don Martin, ja, einer der tollen Zeichner, und der erfand irgendwann Captain Hirni. Mhm. Und den fand ich super. Da gab es dann so zweimal so ein Taschenbuch von oder so, und ich war ein großer Captain Hirni-Fan.
Dann lass uns doch das Elend beenden und wir schreiben auf Assschocke, Haste Bock und Captain Hirni.
Finde ich gut.
Hast du Bock, Captain Hirni, kannst du sogar einen Satz einbauen. Das ist super.
Und Captain Hirni finde ich auch deswegen gut, weil Hirni, aber Captain, also wir befördern ihn.
So hey, dazu, das wäre doch übrigens der Titel für den heutigen Podcast. Captain Hirni hat keinen Bock mehr.
Ja, nee, hast du Bock, Captain Hirni?
Ist noch besser.
Wäre Assschocke.
Ja. Hast du Bock, Captain Hirni? Es muss kurz sein.
Hast du Bock, Captain Hirni? Das machen wir. Ist heute, das ist unser Titel. Ne? Und Aschocke haben wir nicht mehr reingekriegt. Das hat jetzt natürlich einen kleinen Nachteil.
Apropos nicht mehr reingekriegt, hast du eigentlich jetzt irgendwann mal vor, die super spannende Geschichte zu erzählen, was mit dir und Mick Jagger ist? Das hast du gefühlt vor 5 Wochen angekündigt. Oder willst du das nächste Woche erzählen?
Pass auf, ich erzähle es nächste Woche, weil ich will noch ganz kurz auf. Ich erzähle es nächste Woche, jetzt versprochen. Also pass auf, jetzt machen wir den Teaser und das machen wir. Wir fangen nächste Woche damit an.
Ja, ja.
Komm, das ist ein Deal.
Gibst du den Leuten dein Ehrenwort?
Ich gebe mein Ehrenwort. Ja, mein Ehrenwort, und du kannst dann mit deiner schriftlichen Richtlinienkompetenz, kannst du mich dazu zwingen und mir vorher einen Brief schicken.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie sich das jetzt auf. Captain Hirni wird nächste Woche endlich die 1000-mal angekündigte Geschichte erzählen, was mit ihm und Mick Jagger neulich war.
Genau, wie und im Rolling Stones. Nächste Woche erzähle ich das, weil wir sind schon bald am Ende, und ich wollte noch ganz kurz auch mit der Überleitung des Jugendwortes auf eine Sache in eigener Sache auch ein bisschen hinweisen, weil Freitag jetzt ist bei Tele5, läuft dann das letzte Mal in diesem Jahr Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, für die, die es nicht kennen, wo ich mit Peter Rütten zusammen, da feiern wir schlechte Filme.
Entschuldigung, ich kann es nicht fassen, dass du diesen Podcast missbrauchst, um Zuschauer für deine Sendung ranzukarren.
So mache ich das. Ich bin da vollkommen skrupellos. Und das Thema passt aber so gut, weil wir haben da nämlich Gib Gas, ich will Spaß und kümmern uns um die neue deutsche Welle. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, und es hat uns viel Spaß gemacht und auch mir dazu zu recherchieren und zu gucken. Aber eine Frage erstens, wo wir bei Jugendwort sind, kennst du das Wort, weil in diesem Film wird zum Beispiel auch ein Jugendwort die ganze Zeit benutzt, das ich nie gehört habe, und ich habe recherchiert und nichts rausgefunden, nämlich Block. Sagt dir das was? Das ist ja voll Block.
Also vielleicht ist damit irgendwie so ein Problem Gegend gemeint, so wie man sagt, der oder die ist ja voll Straße, weißt du, so links da vom Block.
Es gibt in dem Film, der ist wirklich, den kann ich echt nur empfehlen, weil er ist unglaublich grandios beschissen. Und da hat man dann neben Markus und Nena spielen halt die Hauptrollen. Und Markus hat einen Kumpel, und das ist so ein Möchtegern-Punk. Also da haben sie so einen wirklich mit die Haare grün gemalt, und der wird synchronisiert, ist ein kleiner, dicker Jugendlicher, und der wird synchronisiert von Martin Semmelrogge. Auch noch. Natürlich. Und der kommt immer und sagt, er ist voll Block, ey, ist er voll Block, und das geht den ganzen Film durch, und du fragst dich immer die ganze Zeit, was soll der Scheiß? Und ich habe wirklich gesucht, wir haben alle gegoogelt, dieses Wort ist niemals außerhalb dieses Films, glaube ich, benutzt worden, und sie wollten es vielleicht zum Jugendwort machen, ich habe keine Ahnung. Aber es ist, was ich sehr geil fand, und ich finde das Thema Neue Deutsche Welle ist ja echt ein spannendes, weil für mich war es so, ich habe das, also gefühlt dachte ich, das hätte Jahre gedauert. Also das wäre ein jahrelanges Phänomen.
Nein, in Wirklichkeit das hat gar nicht lange war das nur gedauert.
Ein knappes Jahr. Und wenn man Filme macht, und das ist eins, was ich nur mal sagen wollte, das muss man sich nur mal vorstellen, wie damals, ich meine, wir beide haben ja auch schon mal an Filmen gearbeitet und mitgearbeitet und wissen, was das für eine lange, wahnsinnig lange Arbeit ist. Muss dir nur mal vorstellen, die hatten ein Drehbuch, das hieß eigentlich, sollte das mit Trio gemacht werden und sollte heißen, da, die Schule brennt. Dann haben aber Trio
also gesagt, extra breit meets Trio.
Richtig. Das war dann aber Trio doch irgendwie zu bescheuert. Da haben sie gesagt, sind sie ausgestiegen. Dann wurde das Drehbuch verkauft und von einer anderen Firma, nämlich von Atze Brauner, verfilmt unter Plem Plem, die Schule brennt, mit Tommy Orner.
Besser.
Der ist ganz scheiße. So, und Trio haben dann später 3 gegen 3 mit Dominik Graf gedreht und sind dann danach haben sie sich getrennt. Und dieser Film hier, sie wussten nicht, sie hatten aber eine Produktion schon aufgestellt und sie hatten nur Markus, und dann hatte Nena im August einen Auftritt im Musikladen mit Nur geträumt. Da sagten sie, boah, die ist cool, da gab es einen Nena-Hype, die kannte vorher keiner. August. Im Dezember haben sie den Film angefangen zu drehen. Im Januar war er fertig und im Februar war er im Kino. Und in der Zwischenzeit hat sie ihre Platte aufgenommen. Sie kannte noch keiner, war dann im Dezember zum ersten Mal Bravo Covergirl. Im Januar hat sie den Goldenen Otto gewonnen. Und im Februar zum Start von dem Film hatte sie ihren Nummer 1 Hit und mit 99 Luftballons. Das stell dir mal vor, das ist ein halbes Jahr, in dem sich eine Karriere und Dinge abspielen, die ansonsten bei uns zum Beispiel 30 Jahre dauern. Und wir sind da immer noch nicht.
Und nach 30 Jahren erzählt man dann auf der Bühne vom Impfen und dann geht die Karriere in eine ganz andere Richtung.
Und dann machst du was ganz anderes. Dann bist du von Neue Deutsche Welle zu Neue Deutsches Impfen und dann wird das eben ganz anders. Ja, aber ich finde das wahnsinnig spannend, wenn du mal überlegst, was du damals das war 82, 83, der Wechsel, wie du da innerhalb von einem halben Jahr vom Nichts zu einem Megastar werden konntest und auch wie sehr man da so drauf geschissen hat, ob was gut oder schlecht wird. Also dieser Film ist das echte Beispiel für hingeschissen. Auch ein schönes Jugendwort aus der damaligen Zeit, weil du so merkst, da hat sich keiner irgendwie Mühe gegeben, sondern einfach nur, wir machen die Kamera an und dann lass mal laufen.
Ich finde es gut, dass du jetzt deine Rechercheerkenntnisse in Vorbereitung für den nächsten Schläferz genutzt hast, um nochmal, sagen wir mal, 14 Zuschauer mehr reinzuholen.
Aber ne? ich finde das auch spannend. Hat dich die Neue Deutsche Welle, ging die echt so am Arsch vorbei?
Ja, also natürlich hat man das damals registriert und so und es gab auf einmal irgendwie so einen Hauch von Revolution in der Hitparade, die man ja geguckt hat, wenn man ganz ehrlich ist. Und man hat auch am Anfang Heck und anderen angemerkt, wie schockiert sie davon waren. Aber das war ja so ein bisschen wie bei den Schläferz-Filmen, wo es ja auch die kalkulierten und die wirklich spannenden Schläferze gibt, wo man merkt, die dachten, das wäre ein toller Film, aber er war dann aus Versehen scheiße. Auch die Neue Deutsche Welle, die ja sozusagen ein Abklatsch von New Wave war, hatte ein paar richtig tolle Momente. Also ich fand zum Beispiel Extra Breit am Anfang wirklich sehr gut. Und dann irgendwann war das halt auch so komplett durchkommerzialisiert. Und es ist ja schon lustig, dass der echte Schlager bis heute überlebt hat, ja, in seinen verschiedenen furchtbaren Ausformungen. Richtig. Aber die Neue Deutsche Welle ist sozusagen eine Fußnote dann im Vergleich. Ne?
Und auch lustig, dass jetzt Stars von der Neuen Deutschen Welle heute in ganz klassischen Schlagersendungen sind und ihre Hits, also auch sowas wie Gib Gas oder so, wird jetzt ganz normal in Schlagersendungen halt gesungen und Fräulein Menke und alles. Also das, was früher als Parodie vom Schlager war, ist dann nach einer gewissen Zeit einfach ein klassischer Schlager.
Genau.
Und so
hat sich das bei diesen Nostalgieabenden treten dann hintereinander, weiß ich nicht, so die Mary Rose und die ganzen alten echten Schlagerstars und dann kommen die NDW-Veteranen und es sind einfach nur unterschiedliche Grade von Kompostierung, die du auf der Bühne siehst. Aber es ist eigentlich gleich traurig, wenn man
Und denk mal dran, jemand wie Hubert K., der zum Beispiel ganz cool war zu der Zeit und der in der Hitparade in einer Zwangsjacke und im Nachthemd aufgetreten ist und als der mal gewonnen hat, ausgebuht wurde vom Publikum live in der Hitparade. Den siehst du dann bei Promi Big Brother. Also jetzt dann doch schon sehr zauselig daherkommen und da ist dann so irgendwann denkst, dann ist so plötzlich alle diese Coolness, die du von damals hattest und das, was so als Legendenbildung so bleibt, ist dann verschwunden. Dann denkt man auch so, na, hätte man vielleicht gar nicht sehen.
Das sollte uns ein warnendes Beispiel sein, Oliver.
Ne? Ja, das wäre ja auch, meinst du?
Coolness verschwindet.
Ja.
Wäre auch ein guter Titel für diesen Podcast übrigens.
Ja, aber Captain, hast du Bock, Captain Hirni ist noch schöner.
Ist besser.
Aber wir sind damit schon am Ende angekommen. Und
was wir für einen schönen Bogen von Professor Chimp zur neuen Captain deutschen Hirni Welle geschlagen.
Und zur neuen deutschen Welle, ja. Finde ich auch. Das hat sich doch wieder gelohnt. Ja. Gut, und nächste Woche, das können wir jetzt ja eben dann sagen,
fangen wir an mit wirklich
spektakulären Rolling Stones Geschichte.
Ja. Echt jetzt?
Ja,
du weißt schon, die Leute haben jetzt eine Erwartungshaltung, die kannst du gar nicht mehr erfüllen. Ne?
Ich weiß, verbockt. Ist jetzt ein bisschen scheiße, aber trotzdem. Aber so macht man das einfach. Wir haben Cliffhanger aufgebaut und nachdem wir ein paar Mal gelogen haben, das machen die ganzen Serien auch immer, das wird dann kommen irgendwelche Zwischenfolgen und erst dann kommt die Auflösung. Und so war es hier auch. Wir haben jetzt ein paar Folgen dazwischen gemacht und jetzt nächste Woche kommt dann echt die Auflösung.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja auch von nichts und werde jetzt 6 Nächte nicht schlafen, mindestens.
Ich fand's Ass-Schocke heute, muss ich sagen. Ja? Und sage Captain Hirni, danke, dass du dabei warst.
Ja. Ne?
Und du bist hast echt Bock Macher, nächste Woche. Olli. Dann
du
sehen
bist
wir uns.
Echt ein Macher.
Dann hören wir uns wieder. Der bin echt ein Macher.
Ey. Ich finde dich voll
Dufte, smash. War nicht das. Knorke. Echt, ne? So, bevor es cringe wird, machen wir Schluss.
Tschüssikowski.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von Radio 1.